Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Gastrogeplauders. Mein Name ist Thomas Rösch und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Endoskopie. Und wir hatten ja schon Podcasts über die Ambulantisierung, die Hoffnung, das Schreckgespenst, das wird ja unterschiedlich gesehen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen mal ins Ausland und gucken im Ausland, wie die das so machen. Es wird ja immer erzählt und in dem Gutachten steht das drin, das geht ja überall und so weiter. Und ein Land, was im Fokus steht, ist natürlich die USA. Und deswegen freue ich mich sehr, meinen alten Freund Klaus Mergener begrüßen zu dürfen, Endoskopiker, Ex-ASGE-Präsident und jetzt teilweise tätig als Chief Medical Officer für Pentax, also jemand, der ideal ist, weil er im Rahmen der Fachgesellschaft sich damit beschäftigt hat und jetzt auch noch die Industrieperspektive nebenbei hat. Ganz herzlich willkommen, lieber Klaus.
Vielen Dank, Thomas. Freue mich.
Also versuchen wir das mal zu sortieren. In Amerika gibt es ja zwei Dinge, die man annimmt als Europäer. Es wird alles ambulant gemacht und die Preise sind irre. Kannst du da ein bisschen Ordnung reinbringen für deutsche Gehirne?
Kann ich gerne versuchen, aber selbst für amerikanische Gehirne ist es schwer, Ordnung reinzubringen, weil das System in Amerika so komplex ist, was die Versicherungsträger angeht vor allem. Aber ganz grob gesprochen ist es auch in Amerika so, dass es einen Krankenhaussektor gibt und einen ambulanten Sektor und die werden nach unterschiedlichen Systemen abgerechnet.
Egal, wie sie die Prozedur durchführen.
Das ambulant oder stationär. Richtig. Es gibt komplett unterschiedliche Tabellen mit Abrechnungsziffern und Bezahlungen, je nachdem, ob eine Untersuchung im Krankenhausbereich oder im ambulanten Bereich durchgeführt wird. Und es ist tatsächlich so, dass die gleiche, wenn wir damit mal anfangen wollen, die gleiche Koloskopie als Beispiel, wenn sie von mir, vom gleichen Arzt auf der Krankenhausseite gemacht wird und deswegen dort abgerechnet wird, mehr Geld einbringt, als wenn ich am gleichen Patienten die gleiche Untersuchung im ambulanten Bereich mache.
Mit zwei kleinen Polypen und einer Kaltschlängelabtragung.
Das auch, ja. Also es kommt nicht an im amerikanischen System darauf, ob ich einen Polypen herausnehme oder 50 oder ob der Polyp 2 mm oder 2 cm groß ist. Die gleiche Abrechnungsziffer gibt die gleiche Bezahlung.
Also ist ambulant gleich ambulant, egal wo. Das ist ja schon mal eine wichtige Message.
Das ist richtig. Wo es kompliziert wird, ist, dass alle Versicherungsträger einzeln mit Krankenhäusern oder Krankenhausketten beziehungsweise mit der Praxis Verträge abschließen über Bezahlung. Die einzige Versicherungsgesellschaft, wo man diese Zahlen publik macht, ist Medicare. Das sind 40-45% aller Patienten in den USA. Bei allen anderen weiß man also mit anderen Worten gar nicht öffentlich, was United Healthcare zum Beispiel jetzt mit der University of Massachusetts für Koloskopien ausgehandelt hat. Was wir wissen, ist statistisch, dass diese Beträge ungefähr 170-180% von Medicare betragen.
Gut, also das muss ich erstmal verdauen. Es gibt eine Gebühr für Ambulanz, egal wo es stattfindet. Das wird ja bei uns jetzt oder ist bei uns auch geplant. Bei uns gab es ja bisher verschiedene Abrechnungsformen. Universitätsambulanz und Krankenhäuser haben grundsätzlich keine Ambulanz, es sei denn persönlicher Ermächtigung. Also das ist da übersichtlich. Es kostet dasselbe, aber der Preis ist nicht bekannt. Das heißt, es wird verhandelt beim einen so, beim anderen so und wissen tut man es von der Hauptversicherung. Das ist eindringlich und verständlich. Ist das dasselbe eigentlich mit den stationären Fällen? Ist das da ähnlich?
Das ist ähnlich. Der Unterschied da ist, dass die Verhandlungsposition von einer großen Krankenhauskette beispielsweise eine ganz andere ist als die Verhandlungsposition von zwei Kollegen in einer kleinen ambulanten Praxis. Sodass ja, das System an sich ist das gleiche. Die Beträge, die aushandelbar sind von einer riesen Krankenhauskette, sind massiv viel höher. Und das ist der Hauptaspekt, der dazu führt, dass im stationären Bereich wesentlich mehr bezahlt werden muss von den Versicherungsträgern. Sonst würden die großen Krankenhausketten sagen, gehen Sie doch woanders hin mit Ihren Patienten. In unser Haus kommen Sie nicht hinein. Und das führt zu sehr skurrilen Diskrepanzen zwischen Bezahlungen für die gleiche Koloskopie zwischen Krankenhaus und Ambulanz. Ich kann das vielleicht gerade verdeutlichen. Nehmen wir eine Routine-Koloskopie, vielleicht mit einer Polypenabtragung. Da kann es durchaus sein, dass im ambulanten Bereich das Arzthonorar plus das Honorar für die ambulante Facility, wie es da heißt, insgesamt etwa sich im Bereich $700-800 bewegt für so eine Koloskopie mit Polypenabtragung. Im Krankenhausbereich, je nach Verhandlungsmasse sozusagen, kann die gleiche Koloskopie mit $8,000 oder $9,000 vergütet werden. Also das Zehnfache und mehr Unterschied, weil das Krankenhaus eben eventuell deutlich besser verhandeln konnte.
Selbst wenn der Patient dann abends nach Hause geht.
Das ist richtig.
Aus dem Krankenhaus.
Genau.
Moment mal, jetzt eins verstehe ich noch nicht. Er gilt aber als stationär geführt. Aber wenn die das ambulant machen, dann sind doch dieselben Sätze, oder?
Nein, also es ist tatsächlich so, es gibt drei Bezahlsysteme. Das eine ist das ambulante, über das wir gerade gesprochen haben. Und für den Krankenhausbereich gibt es zwei. Da gibt es ein sogenanntes Inpatient Payment System. Das sind die Patienten, die stationär geführt sind und daher auch aufgenommen werden, die also über 24 Stunden bleiben.
Also über Nacht bleiben.
Über Nacht okay. bleiben, mhm. Das ist ein Inpatient Payment mhm. System. Worüber ich gerade gesprochen hatte, ist das Hospital-Based Outpatient Payment System. Also Patienten, die im Krankenhaus ihre Koloskopie bekommen, aber dann nach Hause geschickt werden.
Das heißt, da gibt es doch Unterschiede.
Da gibt es Unterschiede, ja. Das Inpatient System wird ähnlich wie unser DRG. System, DRG-System mhm. in Deutschland bezahlt, also mit einer Pauschale.
Das heißt, weil die Verhandlungsmasse der Klinik so viel höher ist, kriegen Sie für die ambulante Leistung das Zehnfache.
Das ist richtig.
Genau. Weil Sie natürlich auch mit dem stationären Bereich winken können und sagen, also wenn er uns da nicht mehr gibt, dann, oder?
Das Argument initial für dieses ganze System war, schaut, wir müssen ja eher als Krankenhaus auch andere Leistungen vorhalten. Und daher müssen die Preise insgesamt etwas höher sein. Das wird dann halt auf alle krankenhausbasierten Leistungen umgelegt. Aber das macht natürlich heutzutage gar keinen Sinn mehr, so eine Diskrepanz zu sehen.
Aber es gibt ja auch große MVZ-Ketten, wie das bei uns heißen würde, also große Praxen mit Hunderten von Ärzten, die nur auch eine Verhandlungsmasse haben. Warum sagt die Kasse dann, und dies vielleicht nicht für 900 machen, aber für 1500 oder irgendwas? Warum sagt denn die Kasse dann nicht, tschüss, liebes Krankenhaus, wir gehen jetzt mit den ambulanten Koloskopien in die Großpraxis so
und so? Richtig. Und diesen Trend sehen wir auch. Das ist völlig davon abhängig, welche Verhandlungspositionen auf der einen Seite die Kasse hat, auf der anderen Seite das Krankenhaus. Das hängt halt geografisch am Ende davon ab, hat die Kasse Alternativen, gibt es zum Beispiel so eine ambulante Situation, wo sie ihre Patienten hinschicken können für die Koloskopie? Es kommt noch ein Aspekt dazu, Thomas, und der hat damit zu tun, dass diese Verhandlungen natürlich nicht leistungsindividuell geführt werden. Mit anderen Worten, man könnte sich gar nicht hinsetzen und für tausende von medizinischen Leistungen einzeln Verhandlungspositionen entwickeln, sondern die Kasse auf der einen Seite und das Krankenhaus auf der anderen Seite kommen zusammen und sagen, für die Gesamtleistung, die Krankenhaus A uns gibt, für alle medizinischen Leistungen, Gastroenterologie, Kardiologie und so weiter, entwickeln wir folgenden Vertrag.
Ja? Das heißt, da müssen beide Seiten ja verdammt gut rechnen.
Müssen verdammt gut rechnen, beziehungsweise müssen auch verdammt gut in der Verhandlung funktionieren. Ich würde gerne, wenn ich das darf, noch einen wichtigen Aspekt hinzufügen. Auf der ambulanten Seite, du hattest es gerade erwähnt, ist es tatsächlich auch in den USA aus diesem Grund so, dass die Praxen immer größer werden, weil sie versuchen, Verhandlungsmasse zu generieren. Und bei uns in Amerika ist das im Moment der Fall mit auswärtigen Investoren, die in Praxen hineingehen und finanzielle Anreize schaffen, für einzelne Praxen sich zusammenzulegen. Größte Praxis in den USA, Gastroenterologiepraxis, keine anderen Bereiche, nur Gastro, ist meines Wissens im Moment 950 Gastroenterologen groß in 14 der Bundesstaaten in den USA. Dadurch wird eben dann auch eine Verhandlungsposition generiert, die ihnen es erlaubt, höhere Beträge zu verhandeln als die Einzelpraxis, die es auch noch gibt.
Das ist ja in dem System extrem logisch, dass das passiert, wenn das so gehandhabt wird. Und offensichtlich gibt es auch niemand, in Deutschland gibt es ja zumindest in den Kliniken den berüchtigten medizinischen Dienst, der dann kommt und sagt, nö, das hättet ihr ambulant machen müssen, bezahlen wir nicht. Das gibt's da ja nicht.
Stichwort freie Marktwirtschaft. Mhm. Medizin funktioniert unter der Überschrift freie Marktwirtschaft in den USA. Wenn deine Verhandlungsposition eine starke ist, dann kannst du andere Sachen verhandeln, als wenn sie das nicht ist.
In puncto Qualität, das wird ja bei uns immer aufgeführt, dass das überprüft und veröffentlicht und so weiter wird, spielt das eine Rolle, dass die sagen, wir haben aber eine bessere und deswegen kriegen wir mehr und glauben das die Kassen oder geht es rein um Marktmacht?
Es geht primär nach wie vor leider Gottes um die Macht im Markt. Wir haben seit langer Zeit in den USA, seit über 20 Jahren sicher, die Diskussion, sollte Bezahlung auch an Qualitätsparameter gekoppelt werden. Mit anderen Worten, kann ich zu einer Versicherungsgesellschaft gehen und sagen, schaut her, meine Polypendetektionsrate ist aber deutlich höher als von der nächsten Praxis. Und gebt mir mal bitte ein bisschen mehr Geld dafür, denn diese Patienten entwickeln ja weniger Kolonkarzinome, können wir ja zeigen. Deswegen insgesamt weniger Kosten für euch. Das fängt an in Modellversuchen jetzt in einigen Bereichen des Landes, aber ist noch nicht weitflächig verbreitet. Die USA ist, wie wir alle wissen, ein großes Land und deswegen gibt es da auch in den verschiedenen 50 Bundesstaaten sehr, sehr unterschiedliche Bezahlungsansätze.
Wie gut ist eigentlich in dem Zusammenhang die Datenerfassung? Weil das muss man ja irgendwann auch mal beweisen, oder? Man könnte ja sagen als Kasse, Moment mal, ihr macht seit 20 Jahren Koloskopie, wie ist denn eigentlich eure Intervallkarzinomrate?
Die Datenerfassung ist auch... Die Antworten fangen an, sich alle zu gleichen. Die Datenerfassung ist auch sehr unterschiedlich, je nach Situation. Die Datensysteme sind fragmentiert. Es ist also keinesfalls so, dass man den gleichen Endoscopy-Writer benutzen müsste, um Daten zu erfassen, sondern da gibt es verschiedene Firmen, die diese Produkte anbieten. Es ist schon so in den USA jetzt, dass eine Firma auf der Krankenhausseite ein quasi Monopol anfängt zu entwickeln, nämlich Epic ist der Name dieser elektronischen Krankenakte und dadurch die Möglichkeit generiert wird, auch breitflächig Daten zu erfassen. Ich glaube, Epic, die Firma, hat im Moment in etwa 60-70% Marktanteil auf der Krankenhausseite in den USA. Aber ansonsten ist das sehr fragmentiert und auch nicht vorgeschrieben übrigens. Auch da gibt es regulatorisch durchaus Grenzen in den USA. Man kann niemandem vorschreiben, dass er bestimmte Daten in einer bestimmten Art und Weise erfassen muss.
Haben die Kassen eigentlich auch Daten? Die können da sagen, hier sind meine Versicherten.
Sicher, aber die Kassensituation, wie ich anfangs sagte, ist auch sehr fragmentiert. Es gibt also über 1000 mit Sicherheit und ich glaube mehrere tausend Krankenkassen.
Es gibt ja Kaiser Permanente, die machen ja Studien mit ihren Daten. Also die Großen haben das wahrscheinlich.
Richtig, es gibt einige Ausnahmesituationen. Du sprichst eine ganz wichtige an, Kaiser Permanente. Eine andere ist das Veteranenkrankenhaussystem in den USA, das sogenannte VA Hospital System. Das sind über 160 Kliniken, die auf der gleichen Krankenakte geführt werden. Die bieten dann auch die Möglichkeit, sehr breitflächig Studien zu machen und Daten zu erheben.
Jetzt dann noch eine Frage in dem Zusammenhang, welche Marktmacht in Anführungszeichen haben denn die Patienten?
Die kurze Antwort meinerseits wäre so gut wie keine. Das ändert sich nur phasenweise dann, wenn es irgendwelche besonderen Vorfälle gibt, die medientechnisch interessant werden. Wenn plötzlich ein berühmter Mensch mit einer bestimmten medizinischen Situation daherkommt, falsch behandelt wurde zum Beispiel, das Ganze durch die Medien genudelt wird, dann kommen Patienten-Advocacy-Groups daher und versuchen mit der einen oder anderen Thematik Druck zu machen, aber generell gesprochen so gut wie keine.
Können die denn die Kasse wechseln?
Das ist eine gute Frage. Auch das ist leider in den USA ist die Antwort immer, es ist kompliziert und es hängt davon ab. Im staatlichen Bereich Medicare zum Beispiel kann man das nicht so einfach. Man könnte die wechseln, aber es ist extrem teuer, sich privat zu versichern, wenn man eine staatliche Versicherung hat. Zwischen den privaten Versicherungsträgern können die durchaus hin und her wechseln. Ja.
Also da gäbe es eine gewisse Marktmacht, aber die wird nicht genutzt.
Die wird deshalb nicht genutzt, weil das voraussetzen würde, dass Patienten so gut informiert sind, dass sie in so einem komplizierten System wie der Medizin die wichtigen Eigenschaften des einen Versicherungsträgers vergleichen könnten mit dem anderen. Ich glaube, das ist das Haupthindernis, das das verhindert. Möglich ist es. Aber Patienten, selbst einige von uns, ja, wenn man ganz ehrlich ist, im Detail haben ja doch relativ wenig Wissen, was jetzt gut wäre oder weniger gut am einen Versicherungsträger oder am anderen. Komplizierte Geschichte.
Wir reden dauernd übers Geld, aber das ist natürlich auch bei uns das Thema. Inhaltlich reden wir auch noch ein bisschen dann am Schluss, aber das ist natürlich das, was die Diskussion beherrscht. Jetzt habe ich dazu aber noch eine Frage. Man ist jetzt ein Krankenhaus in einer guten Kette mit Verhandlungsmacht und hat eine Polypektomie vor sich als Krankenhaus. Ein größerer Polyp, wo man in Deutschland sagen würde, ja, den behalten wir mal da, sicher ist sicher. Wie fällt denn da die Entscheidung? Es gibt wahrscheinlich sehr viel mehr Geld, wenn stationär behandelt wird, aber es kostet auch sehr viel mehr. Wie wird das da rein ökonomisch abgewickelt?
Da ist es so, dass in den allermeisten Fällen diese Patienten im Krankenhaus die Untersuchung bekommen, aber nach Hause geschickt werden.
Also ambulant im Krankenhaus.
Ja, das ist der extreme Ausnahmefall, meistens eben durch Komplikationen hervorgerufen, dass der Patient dann doch aufgenommen wird. Außer wir reden über wirklich sehr invasive Untersuchungen, also eine Gastrojejunostomie, die wir endosonogesteuert machen, diese Geschichten. Aber für reguläre ERCPs, selbst komplizierte Stenteinlagen, für Endosono mit Pseudozystendrainage zum Teil, werden Patienten häufig dann am gleichen Tag nach Hause geschickt.
Auch große Polypen.
Auch große Polypen, auch Knieersatz in der Orthopädie, Gallenblasen, Appendektomien. Ja, es wird wahnsinnig viel in den USA in den ambulanten Sektor verschoben.
Aber das kann ja in so einem System, wie du es beschreibst, nur daran liegen, dass es doch nicht effizient ist, den aufzunehmen, weil auch die Kosten im Krankenhaus so hoch sind, dass am Ende des Tages weniger übrig bleibt. Das ist ja die einzige Erklärung.
Richtig. Und gleichzeitig die Datenlage so ist, dass in den meisten Fällen gezeigt werden kann, dass mit guter Nachsorge, das ist das andere Element natürlich, wenn man diese Patienten dann nach Hause schickt, sie einen Anruf erhalten am nächsten Tag, dass geschaut wird, geht's denn wirklich gut? Solange diese Kette etabliert ist, dass es möglich ist, auch relativ invasive Untersuchungen ambulant zu machen. Ich würde gerne einen Punkt hinzufügen, Thomas, den ich vorher hätte erwähnen sollen, als wir über die verschiedenen Bezahlungssysteme gesprochen haben. Ambulant, krankenhausbasiert, aber mit nach Hause schicken beziehungsweise stationäre Aufnahme. ERCP als Beispiel werden in den USA ausschließlich krankenhausbasiert gemacht und dann die Patienten nach Hause geschickt. Also es ist nicht so, dass dieses ambulante Bezahlungssystem, das ich vorher beschrieben habe, auch ERCP-Ziffern hätte. Es hängt also davon ab, wo der Patient geografisch sozusagen behandelt wird. Wenn die ERCP im Krankenhaus passiert, dann wird das nach dem ambulanten Krankenhausabrechnungssystem abgerechnet. Deswegen sind die Bezahlungen dort relativ hoch. Es ist nicht so, dass es die Möglichkeit gäbe zu sagen, na, jetzt bezahlen wir wesentlich weniger, weil wir sie in eine Privatpraxis schicken. Keine Privatpraxis, die ich kenne in den USA, leistet sich eine Röntgenmaschine, um ERCPs zu machen.
Also da gibt es kein Angebot. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das ist bei uns ja auch so. Es gibt kein Angebot, fast kein Angebot in der Praxis für ERCP. Aber jetzt nochmal zu dem, nehmen wir mal unseren großen Polypen, der nach Hause geschickt wird. Du hast ja gesagt, manche erreichen da zwischen, weiß nicht, 5.000 und 10.000 Euro dafür, wenn sie eine gute Marktmacht haben. Wie viel würden die denn kriegen, wenn der Patient über Nacht bleibt oder zwei Tage oder keine Ahnung?
Sicher mehr, aber wie viel mehr könnte ich dir nicht auswendig sagen. Ich glaube, das beläuft sich nicht auf deutlich mehr. Das ist der andere Grund, warum die dann nicht aufgenommen werden über Nacht. Eine andere Art und Weise, das zu beantworten, wäre vielleicht zu sagen, wie teuer ist ein Krankenhauszimmer insgesamt pauschal?
Ein Bett.
mäßig, ja, genau, ein Bett für eine Nacht und das beläuft sich irgendwo im 12.000, 15.000 Bereich im Durchschnitt, auch da wieder mit großen Fluktuationen.
Okay, das erklärt ja fast schon alles, weil wahrscheinlich die Koloskopie dann nicht 25.000 Euro mit dem Polypen ergeben wird.
Richtig.
Soweit.
Richtig.
So, jetzt hören wir auch mal auf mit dem Geld, aber es ist natürlich für uns trotzdem interessant, muss ich ehrlich sagen. Man mal sieht, wie machen die das und wie ist das geregelt. Jetzt nochmal inhaltlich, du hast ja schon damit begonnen, wenn man das ambulant macht, Dinge, die komplikationsträchtig sind, was auch immer, da hat man wahrscheinlich am ehesten Angst davor, dass man eben in die Presse gerät oder dass die Anwälte kommen und sagen, ihr hättet doch dies und jenes. Wie ist das System denn da? Also der Patient, es gibt ja, was ich so von anderen Berufsfreunden höre in Amerika, die kommen ja oft von weit her, kommen dann zur Stadt A und sind aber 500 Kilometer weiter weg, nehmen sich dann vermutlich ein Hotel für den Abend. Was passiert denn da? Wer kümmert sich um die? Oder wer stellt sicher, wer ist ansprechbar? Wie ist das geregelt?
Auch das ist individuell verschieden. Generell ist es so, dass im Zweifelsfall solche Patienten, entweder weil der Polyp relativ groß ist oder weil der Patient wenig Familienunterstützung hat oder kein Geld, großartig Hotels zu bezahlen, aus dem Praxisbereich im Zweifelsfall Untersuchungen ins Krankenhaus dann doch versucht werden zu verschieben. Mit anderen Worten, auf der Praxisseite ist die Bezahlung so relativ niedrig, dass das, was bezahlt wird vom Versicherungsträger, nicht viel höher liegt als die Kosten, die die Praxis hat, um diese Koloskopie halt zu machen. Das führt dazu, dass Volumen extrem wichtig ist in der Praxis. Mit anderen Worten, der Durchsatz. Deswegen ist das auch nicht ungewöhnlich in den USA, dass 16 bis 18 Untersuchungen in einem Raum in einer ambulanten Praxissituation jeden Tag durchgeführt werden. Das kann man gar nicht erreichen, wenn 3 Zentimeter Polypen abgetragen werden. Deswegen werden diese schon mal ins Krankenhaus verschoben. In puncto, ob die Patienten dann von dort, von der Krankenhausseite über Nacht in der Stadt bleiben, Hotel, das wird schlussendlich dem Patienten überlassen. Da gibt es eine Empfehlung vom Arzt zu sagen, naja, hat jetzt ein bisschen geblutet, den behalten wir vielleicht doch mal stationär. Beziehungsweise
kostet aber 20.000.
Ja, beziehungsweise, ne, ist okay, sollte alles gut gehen sozusagen und der Familienangehörige nimmt den Patienten dann mit nach der Entlassung. Und wo der Patient übernachtet, ob sie 300 Kilometer zurückfahren nach Hause oder die Straße runter, ist letztlich dem Patienten überlassen.
Aber es heißt ja immer, es gibt ein gutes Nachsorgesystem. Es gibt eine Nurse, die dann anruft den nächsten Tag und sagt, wie geht's Ihnen denn? Haben Sie geblutet? Und hier sagt, können Sie wieder kommen? Oder ist das so?
In vielen Fällen ja. Auch da kann man nicht für jedes Krankenhaus die Hand ins Feuer legen. Aber in vielen Fällen ist das durchaus so, dass in den ersten 24, 48 Stunden nach der Untersuchung ein Patientenkontakt mindestens passiert.
Aktiv. Also gibt es eine Infrastruktur in der jeweiligen, ja, ist ja dann immer eine Klinik, die sich dann darum kümmert.
Ja, im Allgemeinen ja. Mir sind auch durchaus Situationen bekannt, wo dann der Patient gebeten wird anzurufen, sozusagen, wo es nicht aktiv, sondern passiv.
Aber da muss ja auch Leute geben, die den Hörer dann abheben.
Genau. Und das sind zum Teil auch durchaus, muss man ehrlicherweise, Situationen, wo irgendwas nicht funktioniert, wo Leute durchs Sicherheitsnetz fallen sozusagen und nicht nachkontrolliert werden und dann hinterher irgendwo in der Notaufnahme auch auftauchen, wenn es dumm läuft.
Und dasselbe Krankenhaus, das die Untersuchung macht, hat dann, ist ja wahrscheinlich auch variabel, eine Infrastruktur, dass die Leute wieder kommen können, wenn sie im Hotel sind, um 12 Uhr nachts blutet.
Ja, die Notaufnahme. Die Notaufnahme. Also da gibt's keine spezielle Infrastruktur. Da gibt's auch keine Situation, wo das abgerechnet wird zusammen mit der Koloskopie. Mit anderen Worten, wenn der Patient zurückkommt mit einer Komplikation, dass der Versicherungsträger dann sagt, na, das bezahlen wir aber nicht mehr, sondern das ist ein neuer Besuch in der Notaufnahme, der dann unabhängig bezahlt wird.
Also es wird wenigstens bezahlt, das ist ja schon immerhin was, aber es ist, also bei uns, wenn man mit Leuten redet, kriegt man immer gesagt, ja, in Amerika, die haben ja eine tolle Infrastruktur und die Schwester ruft nachher an und ganz so scheint es ja nicht überall zu sein.
Ganz und gar nicht, ja, ganz und gar nicht. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man hinschaut.
Das heißt, wenn ein Land das jetzt einführen will, was ein größeres Sicherheitsbedürfnis hat, dann kann man nicht das Copy-Paste übernehmen.
Auf gar keinen Fall. Wie so ziemlich alles andere übrigens aus Amerika. Am besten nicht Copy-Paste übernommen wäre. Mir wäre es auch ganz lieb gewesen, wenn zum Beispiel was Krankenhausketten angeht und andere politische Situationen man genau hinschauen würde. Auch auf die Nachteile. Mhm. Das System insgesamt, um es nochmal vielleicht so zusammenzufassen, in den USA ist sehr fragmentiert. Nicht nur in der Infrastruktur, sondern auch in der Qualitätsversorgung. Da gibt es ganz hervorragende Beispiele und die werden manchmal dann immer politisch hervorgehoben. Aber man muss tatsächlich genau auch mal hinschauen und hinhören, wo die negativen Seiten liegen von so einem komplexen System. Denn die gibt es auf alle Fälle.
Also es passt ja zum deutschen Vorurteil, die Driving Force ist das Geld und da wird gut verhandelt. Die Infrastruktur kommt dann irgendwie mit, weil die Leute auch weiter Geschäft machen und irgendwie wird sich's ja schon rumsprechen, wenn es dann ständig knallt. Aber es ist nicht geregelt.
Und ich würde das hinzufügen, hüben wie drüben, glaube ich, sind wir als Ärzte aufgerufen, da ganz laut unsere Stimmen zu erheben. Denn am Ende des Tages sollten wir die Advokaten sein für unsere Patienten. Und wenn wir diese Missstände manchmal nicht hervorheben, beziehungsweise uns nicht in den Raum reindrängeln, wo diese Situationen diskutiert werden, dann enden wir ab mit Situationen, wo unkritisch das eine System aufs andere übertragen wird und hinterher stehen wir als Ärzte da und müssen es ausbaden sozusagen.
Von den Patienten ganz zu schweigen.
Richtig.
Klaus, ganz herzlichen Dank. Es war super spannend, super interessant. Wir werden noch in das ein oder andere Land marschieren. Ich danke dir, wie gesagt. Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Schreiben Sie uns doch, welche Länder Sie noch interessieren. Dann versuchen wir auch da mit Freunden und Kollegen zu reden. Vielen Dank und bis nächste Woche.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.